Noch nicht so lange her bin ich in Zürich im Stress mit dem Auto unterwegs. Und bin an eine Kreuzung angefahren. Ich bin früher habe ich in Zürich gearbeitet. Ich kenne mich also ein bisschen aus Zürich und weiss, wo die Blitzkästen sind und wo nicht. Und es war am Limmatplatz und dort habe ich gewusst, dort hat es Blitzkästen. Da habe ich, das war so ein Lichtsignal gewesen. Wir sind immer in der Kolonne gestanden und mussten auf einen Termin und es war einfach knapp gewesen. Und wenn ich dort, dann lassen sie immer so drei Autos durch, dann ist wieder rot. Drei Autos durch, ist wieder rot. Drei Autos durch, ist wieder rot. Jetzt weiss ich, ein paar von euch werden das nicht nachvollziehen können, was ich jetzt erzähle. Weil sie sind von der Persönlichkeit so, wenn rot ist, ist rot. Gibt es keine Diskussion. Aber wie wir haben uns auf den Termin und es immer nur so knapp war, ist orange geworden. Und da habe ich mir überlegt, soll ich jetzt anhalten oder nicht. Schnell rumgeschaut. Nein, es hat keine Kästen rum. Obwohl ich gewusst habe, es hat keine Kästen. Aber ich habe keinen gesehen. Fahr weiter, blitz. Nachher haben wir ihn gesehen. Die haben ganz neuartige Kästen in Zürich aufgebaut, die Kaib. Die sehen aus wie so kleine Kameras. So ganz, also nicht mehr die grossen, wissen, wo früher wo einfach gesehen ist, wo weisst genau, wenn ich jetzt hier hinfahre. Also richtig unauffällige Kästen. Eine Sekunde, 250 Franken. Sau blöd gewesen. Wir haben heute Dank, Buß und Bettag. Und jetzt dürfen wir das nicht verwechseln. Buß, den ich dann bekommen habe für 250 Franken, ist nicht das, was die Bibel meint mit Buß tun. Obwohl in der Bibel geht es auch um Übertretungen von Gesetzen, die nachher eine Konsequenz haben und Erfolg. Aber es ist nicht das Gleiche, also dass er das nicht verwechselt. Ich will es in der Predigt dann noch ein bisschen aufnehmen, aber einfach, das will ich am Anfang stellen, Buß, wenn wir vom Bußtag reden oder von Buß reden heute, oder wenn ich da von Buß rede, hat das nicht mit dem zu tun, dass du eine Strafe bekommst und dann musst du zahlen für das. Es hat nämlich jemand für dich gezahlt. In dem werde ich auf der Predigt dann noch eingehen. Gell, es ist ja... Der Christian hat es aufgenommen in der Moderation. Es ist ja schon noch packend zu wissen, dass es nicht Kirchen gewesen sind in der Schweiz, sondern dass es Politik, die Regierung war, die den Dank, Buß und Bettag 1832 eingeführt hat. Und so viel es mir ist, wenn man so ein bisschen anliest, ist der Gottfried Keller damals Staatsschreiber gewesen und der hat der allererste quasi so Dank, Buß und Bettag, so eine Anleitung für den Dank, Buß und Bettag hat er verfasst. Das ist für mich etwas vom Spannendsten zu wissen, dass eine Regierung kann sagen. Und es war ja damals eine Notzeit in der Schweiz. Und darum hat die Regierung zu dieser Massnahme gegriffen. Und was interessant ist, oder wenn man es beobachtet, heute sind wir ja eines der reichsten Länder in der Schweiz. Es ist schon interessant, in der Schweiz auf der Welt, ja natürlich auf der Welt, in der Schweiz. Aber es ist schon interessant zu schauen, auch in der Bibel sehen wir immer wieder, dass dort, wo es Erneuerung gegeben hat, wo es Aufbruch gegeben hat, wo die Leute umgekehrt sind zu Gott und sich ausgerichtet haben auf Gott und auf das, was er will, seinen Willen angefangen haben, umsetzen im Alltag, dass das eine Erneuerung in allen Bereichen gegeben hat, bis hin zu finanziellen Aspekten. Das finde ich noch spannend zum Nachlesen oder Nachschauen. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, im Buch Nehemia, ist uns ein nationaler Buß und Bettag beschrieben in Jerusalem. Ich weiss nicht, ob du die Geschichte vom Propheten Nehemia kennst. Aber damit du ein bisschen den grösseren Zusammenhang hast, wie Patrizia jetzt, meine Frau, kurz zusammengefasst versuche ich ein bisschen zu erklären, wie es dann so weit gekommen ist, dass der nationale, damals in Jerusalem stattfindende Buß und Bettag stattgefunden hat.
Guten Morgen miteinander. Das erste Gebot lautet, das lesen wir im 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine Statue machen, du sollst sie nicht anbeten. Ich allein bin dein Gott und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Leider, wenn wir die Geschichte anschauen, vom Volk Gottes, also das Alte Testament einfach mal durchlesen, dann ist das immer der Kernpunkt gewesen. Gott hat ein ungeteiltes Herz willen. Er hat willen, dass er als Jahwe allein angebetet wird. Gott hat immer wieder Propheten geschickt, um das Volk und die Könige zur Umkehr und Buße zu bewegen. Meistens ohne Erfolg. Eine Konsequenz von dem Götzendienst, wo wir ja beim Elia gesehen haben, unter dem Ahab und der Isabel, war eine Teilung. Eine Teilung von Nord und Süd. Ein Teil des Königsreichs. Das Nordreich wird 722 vor Christus von den Assyrern eingenommen und in Gefangenschaft geführt. Ihr ganz Glaube wird sozusagen, dürfen sie nicht mehr leben. Sie müssen das übernehmen, was die Assyrer glauben, wie sie Kultur leben und verlieren eigentlich alles. Sie existieren nicht mehr. Südreich Juda existiert noch. Circa 600 vor Christus kommt der babylonische König Nebukadnesar und nimmt das Südreich ein. Er erobert das Land, Jerusalem und der Tempel wird alles zerstört. Während dieser Zeit, von dieser 70 Jahre Gefangenschaft in Babylonien, kommt ein neues Reich an die Macht, das Persische Reich, durch den König Kores. Er erobert Babylon und das Persische Reich entsteht, eines der grössten Reiche zur damaligen Zeit. Doch Gott ist grösser. Gott will das Volk wiederherstellen. Nach dieser ganz schlimmen Zeit im Exil, kommt Gott auf den Gedanken, ich rede mal mit dem persischen König. Und der König lässt den Serubabel, das ist 536 vor Christus, das ist ein königlicher Nachkommen von David, zurückkehren nach Jerusalem, um den Tempel und den Altar wieder aufzubauen. Insgesamt sind es 50'000 Menschen, die zurückkehren auf Jerusalem. Er braucht ja Arbeiter für das. Die zweite Rückkehr kommt unter der Führung von Esra. 4'000 weitere Juden gehen zurück. Der Esra ist aus dem Priestergeschlecht. Das heisst, er wird die Lehre, das Gesetz lehren, das Wort Gottes lehren. Es gibt Erweckung, es gibt Wiederherstellung von dem Volk, von ihrer Kultur, von ihrem religiösen, von ihrem Glauben. Glauben an Gott. Die Rückkehr 445 vor Christus wird durch den Nehemia initiiert. Er kann auch zurückkehren, um die Stadtmauern und die Tore wieder aufzubauen. Der Nehemia ist im Vergleich zu den anderen, die aus dem König- und Priestergeschlecht gekommen sind, ein ganz einfacher Bürger gewesen. Ein einfacher Arbeiter. Sein Name bedeutet Jahwe tröstet. Gott schenkt Erweckung durch das wieder ins Land zurückkehren. Der Nehemia ist am persischen Hof unter dem König Artaxerxes ein Mundschenk. Das war da zur damaligen Zeit ganz eine verantwortungsvolle Aufgabe gewesen. Denn ein König hat immer in der Furcht gelebt, durch Getränke oder Speisen vergiftet zu werden. Ein Mundschenk war auch ein Ratgeber gewesen. Er war sehr nahe am König gewesen. Der Nehemia, der gehört von Jerusalem. Es kommen Männer zu ihm, die erzählen, wie es dort aussieht. Und das betrübt ihn zutiefst. Er brüllt, er betet zu Gott. Und das bleibt auch am persischen König nicht verborgen, dass er Sorgen hat. Und er erlaubt ihn, zurückzukehren auf Jerusalem. Der Nehemia ist im Exil geboren. Sein Vater war der deportiert worden ist. Und von seinem Vater hat er einen tiefen Glauben mitbekommen und ist gelehrt worden. Und so kehrt er zurück, 445 vor Christus, auf Jerusalem, baut in Rekordzeit die Mauern und Stadttoren auf. Die Vollmacht dazu und alles, was er gebraucht hat, hat er vom persischen König bekommen. Dort ruft er auch aus, ein Buß und Bettag, der erste in Israel. Später reist er dann wieder zurück am persischen Hof. Er ist auch Statthalter in Susa, aber kehrt nochmal zurück, um zu schauen, ob jetzt das Volk wieder zu Gott, an Gott glaubt.
Es ist interessant zu lesen im Nehemia-Buch. Es ist sowieso ein interessantes Buch, möchte ich euch empfehlen. Im Kapitel 9 lesen wir aber dann von dem Buß- und Betttag. Und interessant ist dort eben zu lesen, wie der stattgefunden hat. Und ich finde auch noch das Interessante daran, dass er eben nicht in der totalen Not stattgefunden hat, sondern eigentlich erst, als er ihnen wieder besser gegangen ist. Und der Paulus, der sagt ja mal, später, also schreibt er den Römer und sagt, merkt ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr leitet? Also, vielleicht kannst du das auch irgendwie nachvollziehen in deinem Leben, dass man sagen, ja, wenn es mir ganz schlecht gegangen ist, habe ich nicht unbedingt gerade zu Gott umkehren. Aber wo es mir wieder ein bisschen besser gegangen ist, wo ich gemerkt habe, doch, Gott meint es doch gut mit meinem Leben, da ist mir viel einfacher gefallen. Ich möchte euch einfach kurz aus der Bibel vorlesen, aus dem Nehemia-Buch, Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Aha, sehr gut, danke, Matthias. Im Oktober 445 vor Christus kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Also dort haben sie schon wieder Aufbau gehabt, die Stadtmauern, die Stadttor. Sie zogen Bußgewänder an und streuten sich als Zeichen ihrer Trauer Erde auf den Kopf. Von allen, die nicht zum Volk Israel gehörten, hatten sie sich getrennt und versammelt sich nun, um die Sünden zu bekennen, die sie und ihre Vorfahren begangen hatten. Das ist jetzt da gemeint mit Buß, Sünde bekennen, Fehler, was falsch gelaufen ist. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und 3 Stunden lang wurden ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen. Dann warfen sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlungen ebenfalls 3 Stunden lang. In Jerusalem ist es zu einer Volksversammlung gekommen. Und dann ist etwas passiert, wo bei einer Volksversammlung sonst, meines Erachtens, mindestens kenne ich mir das nicht, passiert oder nicht vorkommt. Da wird aus der Bibel vorgelesen. Das ist schon ungewöhnlich. Und habt ihr mitbekommen, was noch ungewöhnlicher ist? Die Zeitdauer. Da steht, die stöhnt auf. Und dann wird 3 Stunden lang vorgelesen. Und dort wird uns auch nachher noch beschrieben, dass die dann so eine Hülle aus Holz, eine Kanzel aufbaut. Das ist eigentlich das allererste Mal in der Bibel beschrieben wird, dass eine Kanzel gebraucht wird, die der Ezra dann vorliest. 3 Stunden. Da war eine Bibelbegeisterung da. Ich weiss nicht, ob du schon mal länger wieder eine Viertelstunde in deiner Bibel gelesen hast. Vielleicht eine halbe Stunde. Statistiken sagen uns, dass eigentlich an vielen Punkten, oder wie soll man sagen, dass Christen an dem Punkt vom Bibellesen eigentlich fast am meisten lügen. Dass die wenigsten wirklich in der Bibel lesen. Dass sie aber, wie sie wissen, dass allgemein der Druck natürlich hoch ist, dass man in der Bibel lesen sollte, alle sagen, ich lese in der Bibel. Da haben sie 3 Stunden lang aufmerksam sich mit der Bibel beschäftigt. Und da haben sie eine ganz neue Erfahrung gemacht. Sind zu ganz neuen Erkenntnissen in ihrem Leben. Also wenn ein Mensch sich intensiv mit der Bibel befasst und Offenheit hat, sich auch von dem anzusprechen, was die Bibel ihm will sagen, dann kommt etwas in Bewegung in seinem Leben, dann erneuert sich etwas. Weil die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere. Die Bibel ist das Wort von Gott und das ist das Wort von der Wahrheit. Und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir auch Wahrheit. wie viel Desinformation, und wir wissen es gar nicht recht, ist jetzt, was ist jetzt wirklich wahr? Was lese ich da? Stimmt das? Jetzt schreiben sie wieder von dem und dann schreiben sie wieder von dem. Was stimmt jetzt wirklich? Das, was man lässt im Wort Gottes, das wissen wir, das stimmt. Das ist wahr. Hebt sich ab von allem anderen, was geschrieben wird. Übrigens, wir haben auf der Christian einen Lehrer gehabt, der hat das immer wieder betont. Der Geist Gottes ist in dieser Druckerschwärze drin. Also wenn du das Wort Gottes, wenn du die Bibel aufschlägst und drin liest, kommst du in direkten Kontakt mit dem Geist Gottes, mit Gott selber persönlich. Ich möchte es vielleicht mal vergleichen. Unsere Tochter lernt Landwirtin. Vermutlich jedes von uns hat schon mal so einen Kuhdraht angelangt. Vielleicht noch als Kind oder so. Auf jeden Fall, wenn du dort dranlangst und der ist unter Strom, dann haut es mal ein Gewaltiges. Du kommst also mit einem Kraftstoß in Kontakt. Vielleicht, wenn du den Draht anschaust, musst du sagen, der sieht aus wie jeder andere Draht. Und vielleicht ist er sogar schon ein bisschen schwärzlich, schmutzig, weil er schon lange da ist. Doch es fließt ein Kraftstrom in dem innen unaufhaltsam. Und vielleicht kann man das ein bisschen sagen, das ist mit der Bibel auch so. Von außen sieht sie vielleicht so aus wie jedes andere Buch. Harmlos, nicht speziell. Aber wenn du sie aufschlägst und dich damit beschäftigst, kommt Kraft von Gott in dein Leben. Da war ein älterer Mann und hat täglich in der Bibel gelesen, aber hat sich nicht mehr merken, was er liest. Und dann ist er zu einem Seelsorger, also zu einem anderen Mann hin und hat gesagt, ich lese, aber ich kann mir nicht merken. Und früher habe ich es mir können. Was soll ich auch machen? Dann sagt der Seelsorger ihm, schau, lies weiter, weil es ist so, wie wenn er so ein bisschen Steine hätte, die dreckig sind. Und wenn du liest, tut wie Wasser drüber ablaufen und der Dreck wäscht es raus. Also er hat ihm Mut gemacht, auch wenn er sich gar nicht mehr erinnern mag, was er gelesen hat. Aber es geht doch etwas weg. Oder man könnte auch sagen, es fließt ihm etwas Gutes zu. Es gibt so viele Beispiele dafür. Und ich vermute, wenn ich jetzt das Mikrofon öffne, wir haben die Zeit wegen nicht gerade, würden die meisten von euch gerade können sagen, jawohl, das hat das Wort von Gott in meinem Leben gewirkt. Gottes Wort hat Power, hat Kraft. Damals in Jerusalem war die Folge davon, dass es eine Bewegung gegeben hat zu Gott hin. Eine Bußbewegung, eine Umkehr. Durch das Bibellesen haben die gemerkt, ui, mein Leben stimmt an gewissen Stellen nicht mit dem überein, wie es Gott eigentlich gerne möchte. Schiesst am Ziel vorbei. Drei Sachen sind mir, die ich da gelesen habe, aufgefallen, wo denen so ganz bewusst worden ist, eine Beziehung zu den Mitmenschen. Da hat es doch rechte Unvorteile und Nachteile. Also wie sagt man, einfach nicht gerecht. Sie sind nicht gerecht umgegangen. Sie haben dann Leute bevorteilt und benachteilt, die nicht so gedacht ist bei Gott. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Jeder hat das gleiche Recht. Dann ist mir aufgefallen, bei den Juden heisst das Sabbat, Sonntagsheiligung. Das war eines der Beispiele, dass sie das überhaupt nicht mehr eingehalten haben. Letzten Sonntag haben wir den Martin auf der Bühne gehabt. Ich habe gestaunt, als er gesagt hat, wir probieren auch am Sonntag einfach das zu machen, wo wir denken, also nicht wo wir denken, wo wir Mühe machen, aber den Rest probieren wir wegzulassen. Ich meine, das geht wahrscheinlich nicht immer komplett hundertprozentig, aber im Grundsatz probieren sie das auf dem Birkenhof auf den Sonntag auch zu heiligen. Das finde ich genial. Das sieht man da mit Nehemia, dass das positive Auswirkungen hat. Und dann ist noch die Abgabe vom Zehnten. Also, dass man auch Gottes Reich mit Geld unterstützt, ist auch noch ein Beispiel gewesen, wo sie gemerkt haben, da sind wir ganz am Ziel vorbeigeschossen. Da haben wir zuerst nur für uns geschaut und alles andere. Aber das Reich Gottes hat ja Priorität. Das darf auch etwas bekommen. Sind sie auf Knie vor Gott, haben um Vergebung gebeten, sind umgekehrt von ihrem falschen Weg zurück zu Gott. Also die Bibel wirkt da bei ihnen und ich glaube, das kann man so ein bisschen sagen. Unter anderem wirkt die Bibel wirklich, wenn man sie liest, wie ein Spiegel. Wenn du am Morgen flüchtig in den Spiegel hineinschaust, so schnell, dann siehst du nichts Genaues. Aber wenn du intensiv in die Bibel hineinschaust, dann entdeckst du vielleicht plötzlich mal einen Bügel. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, bei mir vielleicht ein bisschen die grössere Nase oder so. Aber einfach die unordentliche Haare. Also wer nur so ganz schnell in die Bibel hineinschaut, der gewinnt schon etwas. Aber es ist, wenn du intensiver drin schaust, entdeckst du einfach ein bisschen mehr. Und das hat Auswirkungen aufs Leben. Wer sich mit der Bibel beschäftigt, bei dem passiert es, dass plötzlich Sachen auftauchen und er merkt, oh, da stimmt mein Leben nicht mit dem, wie es Gott will, überein. Da ist dreckig, hat Flecken, Unordentliches. Also wenn du aufmerksam in der Bibel liest, siehst du auf einmal klar, was in deinem Leben läuft. Du erkennst, so nennt es die Bibel, Sünde, Fehlverhalten, sündhaftes Denken. Aber jetzt kommt ja das Geniale. Das Geniale an diesem Buch ist ja, dass sie uns das nicht nur zeigen, um uns fertig zu machen, sondern dass sie auch den Ausweg daraus zeigt. Es gibt Vergebung von allem, was wir falsch gemacht haben. Vergebung von Sünden, egal wie gross die sind. Und das finde ich überhaupt das Beste an der Bibel. Sie zeigt uns die Schuld vor Gott, aber sie zeigt uns auch den Ausweg. Der einzige Ausweg aus der Sackgasse von Fehlverhalten gegenüber Gott ist Umkehren. Rückkehr. Buß tun. Bußtag haben wir darum heute. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder gilt das. Geh zu Jesus mit deiner Schuld. Wenn du beladen bist heute Morgen und merkst, da und da, und das wirkt ja Gottes Geist in deinem Leben, das kann nicht ich wirken. Aber wenn du heute Morgen irgendwie merkst, da und da, sind einfach Sachen im Leben, die sind nicht gut. Gott will dir das anders. Dann sagt Jesus, komm zu mir, wenn du dich beschwert fühlst, wenn du dich beladen fühlst. Ich will dich erfrischen, ich will dir Ruhe schenken, ich will dir vergeben. Für das bin ich am Kreuz gestorben. Ihr kennt da Matthäus, ich muss schnell durch. Genau, Matthäus-Evangelium, das ist einfach ein Zitat aus der Bibel, Kapitel 11, Vers 28. Die Schuld, die das Volk Gottes zur Zeit von Nehemia mit sich umgetragen hat, war riesig. Und nach einem mehrstündigen Bibelstudium wird ihnen bewusst, wir haben so wenig unser Leben nach Gott ausgerichtet. Wir sind eigentlich gottlos gewesen, wir haben Götze gedient. Und sie fangen an, das zu bekennen. In Nehemia 9 findest du eines der tiefgreifendsten oder ergreifendsten Bußgebete der Heiligen Schrift. Könntest du heute Nachmittag zum Beispiel mal nachlesen. Das Gebet, von dem du lernen könntest, was echte, lebenserneuernde Umkehr zu Gott ist. Der Johannes, das war einer von denen, der mit Jesus unterwegs war und später dann auch Briefe geschrieben hat. Der schreibt in einem von seinen Briefen an Christen damals und sagt, Schlimmste ist an und für sich, wenn ein Mensch sagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich bin sündlos. Also wenn er so ein bisschen unbelehrbar ist. Besser ist es, wenn einer sagt, da und da habe ich etwas falsch gemacht. Aber das Größte ist, wenn ein Mensch aufrichtig sagt, da und da bin ich schuldig vor Gott und vor Menschen geworden. Dort kann Gott Vergebung schenken. Und das ist das Ziel, das Gott hier arbeitet mit dir und mit mir. Also vielleicht hast du etwas, was du ihm jetzt gerade sagen willst. Vielleicht weißt du einfach etwas. Es muss ja nicht sein, dass du jetzt etwas weißt. Aber wenn du etwas wüsstest, will ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass das dürftest Gott sagen. Dürftest Jesus in die Hände legen und um Vergebung bitten. Und jetzt weiss ich, gibt es auch Menschen, die manchmal so ein bisschen symbolisch veranlagt sind und sagen, das wäre noch gut, wenn ich es irgendwie symbolisch dürfte, wie meine Schuld vors Kreuz legen. Also da vorne hat es Stein, du dürftest, da hat es kleinere und grössere, du darfst, wenn du willst, nachdem dass du gebetet hast, so einen Stein nehmen und da und das Kreuz legen, wie ich es jetzt gemacht habe. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut. Du dürftest das aber, wenn du das willst, und sonst bleibst du an deinem Platz einen kurzen Moment in der Stille und sagst Gott das, was dir jetzt auf dem Herz ist. Wir werden nachher nochmal eine Zeit haben, wo man sich auch ein bisschen bewegen kann im Raum. Der Christian wird dann noch erklären, wie das geht. Auch da könntest du, wenn du willst, in dieser Zeit da vorne kommen, einen Stein nehmen und anlegen, auch nach dem Gottesdienst. Ja, einfach, dass du die Möglichkeit hast. Gell, was Gott nicht will, ist, dass wir stehen bleiben beim Schuldbekenntnis. Er will eigentlich, dass wir uns fallen lassen in seine Arme und Vergebung empfangen. Und es gibt Christen, die meinen, sie sagen, okay, sie haben gar keine Sünde und keine Vergebung nötig. Und es gibt Christen, die leiden so unter ihrer Sünde, dass sie denken, was ich gemacht habe, ist so schlimm, das kann gar nie vergeben werden. Beides ist falsch. Es gibt keinen Mensch ohne Sünde. Und es gibt keine erkannte Sünde, die nicht vergeben werden könnte. Verstehst du? Lies die Bibel. Vergleich dein Leben mit dir. Bekenne jede Schuld, die du erkennst. Viele von uns tun das ja im stillen Kämmerchen. Dass sie allein daheim mit Gott darüber reden. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit von der Beichte vor jemand anderem. Und ich will das einfach noch erwähnen. Das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein, wenn man von etwas nicht loskommt. Mal mit jemand anderem zusammen das vor Gott hinlegen. Und mit ihm zusammenzubeten und sich auch Vergebung zusprechen lassen vom anderen. Kennst du die Erfahrung? Vergebung ist einfach so etwas Befreiendes. Das ist erneuernd. Da kannst du aufschnaufen, da kannst du jubeln. Ich weiss, also wie heute noch, wo ich meine ganze Lebensschulden machen konnte, einfach an einen Seelsorger sagen und wie ich nachher, also wirklich wie auf Wolken 7. Es hat mich nachher auch wieder eingeholt. Es ist nicht so lange, extrem lange hat es gedauert. Aber immerhin, ich mag mich noch erinnern, wie das wie Wolken 7 war, als ich dort weggeschwebt bin. Ich möchte dich heute Morgen auch warnen. Gib die Arroganz auf gegenüber Gott. Wenn du denkst, du hättest gar keine Vergebung nötig, wenn du findest, ich bin so ein guter Mensch. Und ich bitte dich, gib deinen Gedanken auf, für meine Sünde gibt es keine Vergebung. Doch, es ist möglich. Johannes schreibt dort übrigens weiter, du kannst täglich mehrmals mit dem genau Gleichen kommen. Es gibt kein Unvergebnis. Mit ausbreiteten Armen wartet Jesus Christus auf dich. Am Kreuz hat er mit seinem Leben für deine Schuld gezahlt. Er hat dort die Strafe, die du verdient hast, auf sich genommen. Dort ist, so sagt es uns die Bibel ganz klar, er, der Gerechte, für uns Gottlose gestorben. Also wir alle sind schuldig, wir haben auch Vergebung nötig. Das Bekenntnis vom Volk Gottes damals zur Zeit von Nehemia ist auch heute gefragt. Weil wir wollen einen Aufbruch erleben, weil wir wollen eine Neuerung erleben. Persönlich und als Kirche brauchen wir das immer wieder. Sündenbekenntnis. Ohne Eingestehen von Fehlern bei Gott gibt es keinen Neuanfang. Gibt es nicht Erneuerung, gibt es nicht Aufbruch und Erweckung. Aber gerade bei einem Neuanfang, da merken wir Christen immer wieder, boah, wie gut ist unser Gott. Und Gott will ja, dass uns wirklich, so wie mir dort damals, so federleicht ist. Befreit von aller Schuld. Damit wir nicht kaputt gehen. Damit unser Glaube frisch und knackig bleibt. Ich möchte gerne beten. Gott sagt, wenn ihr mich suchen werdet, von ganzem Herzen, so werdet ihr mich finden. Vater im Himmel, vertraut auf dich und deine grosse Liebe und bringt heute am Dank, Buß und Bettag unsere Anliegen vor dich. Wir anbefehlen dir die Schweiz, ihre Einwohner, Behörden und bittet, leit uns alle mit dem guten göttlichen Geist, dass wir gutes Wirken zu deiner Ehre. Erhalt uns Friede, Familie in Dörfern und Städten. Räum alles weg, was entzweit. Und alle, die heute auf dein Wort hören und alle, die heute dein Wort verkünden, stellen wir unter deinen Schutz und sagen, schenk, dass dein Wort auf vorbereitete Menschen trifft, dass viel Gutes für unser Land daraus entstehen kann. Ja, wir wollen einfach nochmal Behörden, Menschen, Anliegen, die uns beschäftigen, vor dich legen. Und wir danken dir, Vater, dass du uns hörst und erhörst. Wir erwarten alles von dir und wollen alles aus deiner Hand annehmen, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Amen.